Ja, jetzt hat es auf. Einen wunderschönen guten Morgen darf ich euch wünschen, liebe Geschwister, hier in der Schulmensa. Auch die Geschwister am Telefon begrüßen wir sehr herzlich. Wir sind heute ausnahmsweise in der Kantine der Schule und ich stehe hier an einer Küche. Also so könnt ihr euch das vorstellen zu Hause. von wo auch der Dienst heute gehalten werden wird. Ganz besonders darf ich den Albrecht und die Rosi begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder da seid bei uns, körperlich. Und ja, freuen uns auf die Gemeinschaft mit euch und auf deinen Dienst, Albrecht. Und ich möchte euch grüßen mit zwei Bibelstellen aus dem Jesaja. Und zwar einmal aus dem Jesaja 44, ab Vers 24. Da steht: So spricht Jahwe, dein Erlöser und der dich vom Mutterleib an gebildet hat. Ich, Jahwe, bin es, der alles wirkt, der die Himmel ausspannte. Ich allein, der die Erde ausbreitete, wer war da bei mir? Ich bin es, der die Wunderzeichen der Orakelpriester platzen lässt und die Wahrsager zu Narren macht, der die Weisen zur Umkehr zwingt und ihr Wissen zur Torheit macht. Und dann lese ich noch aus zwei Kapitel später, aus Jesaja 46, die Verse 9 bis 11, die sind ja sehr bekannt. Gedenket des Früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von Alters her, was noch nicht geschehen ist. Der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen, und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Der ich den Raubvogel rufe vom Osten her, aus fernem Land den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es geredet. Ja, ich werde es auch kommen lassen. Ich habe es gebildet. Ja, ich führe es auch aus. Das, liebe
Geschwister. Guten Morgen, liebe Geschwister. Ja, schön, dass Rosi und ich euch mal wieder sehen dürfen. Das ist wirklich ein großes Geschenk. Wir hatten festgestellt im Oktober 2019 das letzte Mal in München. Buchstäblich München und natürlich auch das letzte Mal in der Gemeinde. Und wir empfinden es als besonderes Geschenk, dass das möglich ist. Ich möchte ganz herzlich grüßen von Ursel und Hermann. Ja, die meisten von euch kennen sie ja von der Freizeit und wir waren auch schon ein paar Mal zusammen hier, also vor 19. Ganz herzliche Grüße. Ich möchte auch die Geschwister, die an der Telefonleitung hängen, ja, herzlich grüßen. Und ja, ich habe zu Hause vorgekocht, ja, die Sache mit der Küche mal aufzunehmen, ja, mit dem Thema, das wir heute behandeln wollen. Und der Herr möge Gnade geben und ich möchte euch bitten, dass ihr in eurem Herzen mitbetet, dass das zur Sprache kommt, was jeder Einzelne von uns braucht. Das ist ja unterschiedlich, ja. Wenn irgendwo eine Predigt ist an einem Sonntag oder an einem anderen Tag, dann ist ja nicht unter Umständen die Predigt genau für diesen Tag gedacht von unserem Herrn, sondern die findet dann Widerhall in den kommenden Tagen und Wochen und Monaten, wo der Herr manches wieder hervorzieht, was in unser Herz gesät worden ist. Ja? Und so dürfen wir uns mit 8 Erwartungsgütern in den Himmeln für den Leib Christi beschäftigen. Das letzte Mal per Telefon, das war im Mai, da hatte ich ja eine prophetische Standortbestimmung gemacht. Und ich hoffe, es ist niemand da, der das als Berechnung des Entrückungsdatums verstanden hat, sondern ganz einfach, schlicht der Tatsache Rechnung zu tragen, dass wir eben als Leib Christi in der Generation drin leben, die den Feigenbaum Israel Blätter gewinnen sieht. Und von dieser Generation, egal wie lang die nun ist, sagt der Herr Jesus ganz klar, dass sie keineswegs, im griechischen Ume, keinesfalls vergehen wird, bis alles geschieht, was der Herr Jesus in seinen Endzeitreden gepredigt hat. Ja, das heißt, bis mit seiner Wiederkunft in großer Macht und Herrlichkeit. Natürlich wird die Gemeinde vorher entrückt, bevor der letzte Gerichtsakt über Israel, der 70. Siebener, abläuft. Aber eben, wir leben auch im gleichen Zeithorizont. Und so hat zum Beispiel der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 10 Folgendes den Empfängern gesagt. Lasst uns in Kapitel 10, Vers 23 bis 25, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung oder Erwartung eigentlich unbeweglich festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben zur Anreizung, zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unser Zusammenkommen, das physische Zusammenkommen der Gemeinde, nicht versäumen, wie es bei etlichen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr wir den Tag herannahen sehen. Ja? Und jetzt frage ich, natürlich, sagt jemand zu Recht, der Hebräerbrief, der ist ja an Israeliten geschrieben, die in Gefahr standen, wieder in das Gesetz Moses zurückzufallen und in Opferdienst zurückzukehren. Die Gegenfrage ist, wer kann denn jetzt überhaupt den Tag des Herrn herannahen sehen? Das ist doch ganz klar der Leib des Christus, sonst niemand. Weil sonst niemand ohne Geist Gottes, ohne innewohnenden Geist Gottes, die Prophetie Gottes, egal ob die an Nationen Israel oder den Leib Christi gerichtet ist, verstehen kann. Das kann nur der Leib des Christus. Also sind die Leute, die den Tag des Gerichts und damit den davorliegenden Tag Jesu Christi, wo er seine Gemeinde wegnimmt, herannahen, sehen kann. Das ist die Gemeinde selber. Ja, und ich habe vor kurzem von einem amerikanischen Prediger die Aussage gehört, es gab es noch nie in der Geschichte des Leibes Christi ab dem Jahr 70, dass das wiedererstandene Israel zusammen mit dem Leib des Christus vorhanden ist. Ja, und das schon alleine ist ein Indiz, ja, dass auf der einen Seite die Entrückung, auf der anderen Seite das Tausendjahrreich mit Händen greifbar ist. Mit Händen greifbar. Also für mich ist das Mikrofon mit Händen greifbar. Die Türe da hinten nicht. Und genau in diesem Zeitabschnitt leben wir als Gemeinde jetzt. Ja? So, jetzt wollen wir zu unserem Thema kommen. Das baut nämlich genau auf die Tatsache auf. Und das Ausgangswort hat uns der Manuel schon gelesen in Kolosser 1, 3 bis 5. Und dort betet Paulus für die Kolosser und erinnert sie an diese Erwartung, die Teil der Verkündigung des Evangeliums für den Leib Christi und die uns in den Himmeln bereit liegt. Angesichts der zunehmenden Verfinsterung um uns wollen wir heute in unserer Betrachtung den Blick von hier unten weg auf diese Erwartung richten und befestigen. Sie beginnt mit der Entrückung und sie ist das zeitlich nächstliegende Ereignis für den Leib Christi. Paulus schrieb über diesen Vorgang zusammen mit klärenden Worten zum Tag des Herrn, also zum 70. Siebener Daniels im engeren Sinne, in seinen beiden frühesten Briefen, die er etwa um die Jahre 52 bis 53 nach Christus geschrieben hat. Und das war auf seiner zweiten Missionsreise, die uns berichtet ist, von Korinth aus. Und interessant, das ist mir jetzt vor kurzem erst aufgefallen, das ist ungefähr so 20 Jahre nach Pfingsten gewesen. Und es war etwa die Mitte zwischen Pfingsten und dem Jahr 70. Ja? Das waren ungefähr 40 Jahre, die Gott seinem Volk noch als Zeitraum des Umsinnens gegeben hat, bevor er dann ja, die Verheißung erfüllte, dass er sie noch einmal unter die Nationen zerstreut, dass Jerusalem zerstört wird und dass dieser Zustand anhält, ja, bis die Zeiten der Nationen ihr Vollmaß erreicht haben. Ja. Und jetzt, da der Israel wieder da ist, wissen wir andersrum, dass die Zeiten der Nationen am Ablaufen sind. Ja. Also so schließen sich die Kreise immer wieder. Und Paulus bezeugt die Verse zur Entrückung in einem Wort des Herrn. Also ist das Originalton des erhöhten Christus. Im Alten Testament würde hier stehen Spruch Jahwes. Ja, so wie wir vorhin die Stellen im Jesaja gelesen haben. Das waren Sprüche Jahwes oder Versicherungen Jahwes. Und genau so müssen wir das verstehen, was der Paulus uns bezüglich der Entrückung sagt. Und der Herr hat dem Haupt seines Leibes, der Herr hat als Haupt seines Leibes ganz einfache, kostbare Worte verwendet, die jedes Kind verstehen kann. An der Stelle möchte ich mal fragen, bin ich laut genug? Ja, wenn ich mit meiner Stimme abfallen sollte, das passiert immer wieder, dann bitte einfach die Hand heben. Ja, Christus wählte die Form dieser Worte sicher zuallererst, weil dieses Ereignis so wichtig für uns ist. Und auch, weil er vorher wusste, dass diese Wahrheit angezweifelt, verdreht und bekämpft werden wird. Von Anfang an. Wie auch seine Auferstehung etwa, die der Satan versuchte, mit Geldgeschenken aus der Welt zu schaffen, damals nachzulesen in Matthäus 28, 11. Und leider ist es im christlichen Lager, ich sage das einmal so ein bisschen allgemein, so, dass die Entrückung der Versammlung Gottes bis zum heutigen Tag auf breiter Front geleugnet wird, indem man sagt, die Entrückung gibt es nicht. Leider. Aber davon lassen wir uns nicht rausbringen, denn es war schon damals so, dass fromme Irrlehrer die Thessalonicher deswegen verrückt gemacht haben. Und einer der Gründe, warum der Paulus diese beiden Briefe schrieb, das kommt ganz klar dort zum Ausdruck, ist, weil eben Irrlehrer versucht haben, fromme Irrlehrer, ja, versucht haben, dieses Thema in Misskredit zu bringen und die Thessalonicher durcheinander gebracht hat, sodass die geglaubt haben, wir haben die Entrückung verschlafen. Weil es gab Leute, die sagten, der Tag des Herrn sei schon da, damals. Ja. Und dann haben sich die Thessalonicher gefragt, der Paulus hat doch uns was völlig anderes gepredigt, was ist denn jetzt richtig? Ja. Haben wir da etwa was verpennt, haben wir nicht richtig gelebt und. Und deshalb hat der Paulus zwei Briefe geschrieben, wo er diese beiden Themen, Entrückung und Tag Jahwes, in einen Kontext gebracht hat. Ja, und daraus sehen wir, dass die beiden Ereignisse dicht beieinander liegen und die Entrückung eben ganz kurz vorher, wir wissen nicht wie lange, aber vorher noch sein wird. Und dann fängt das Ende über Israel und die Nationen an. Paulus schreibt deshalb auch in 2. Thessalonicher 1, Vers 1 und 2, wir bitten euch aber, Brüder, erstens wegen der Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus. Das ist ein Begriff, der das sichtbare Kommen, das zweite Kommen, das Wiederkommen ist, des Herrn zu Israel meint. Zweitens, unseres, des Leibes Christi, versammelt werdens zu ihm hin. Ja, da sehen wir diese beiden Bewegungen. Zu Israel kommt er aus den Himmeln her auf diese Erde. Wir aber werden ihm entgegengerückt nach oben. Vers 2, dass ihr nicht schnell erschüttert werdet in der Gesinnung oder aus der Fassung gebracht werdet, noch erschreckt, weder A durch Geist, noch B durch Wort, noch C durch Brief, als durch uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Das war die Verführung und was die Leute durcheinander gebracht hatte. Wir sehen falsche Lehrer inspiriert nach 2. Korinther 11 durch Satan in Lichtsgestalt. Die ziehen alle Register, Geist, Wort und gefälschte Briefe, um der herausgerufenen Versammlung ihre Erwartungsgüter zu rauben. Je wichtiger ein Erwartungsgut ist in der Schrift, egal wo wir da lesen, umso mehr wird Satan versuchen, dieses Erwartungsgut in Misskredit zu bringen und unsere Blicke auf die Erde zu richten, ja, dass wir uns komplett auf der Erde verlieren. Das ist die Gefahr, die mich, ja, uns alle, täglich betrifft. Keiner ist ausgenommen. Und wir müssen im Gebet füreinander ringen, uns gegenseitig ermutigen, ja, dass das eben nicht passiert. Wir können sicher sein, je wichtiger ein Erwartungsgut ist, desto schärfer wird es aus der unsichtbaren Welt bekämpft. Und je näher die Entrückung kommt, umso mächtiger versucht der Feind, den Leib Christi durch Geschehnisse draußen um uns herum abzulenken. Er will sie in denselben Bann ziehen, in welchem er alle dem Glauben noch Fernstehenden gefangen hält. Ja, da kommen wir ja her und dahin will der Teufel uns wieder zurückbringen. Nach dem Willen der Mächte der Finsternis sollen wir in unseren Erwartungen im täglichen Leben am Sichtbaren hängen bleiben. Das kennt jeder von uns. Und dort sollen wir uns verlieren und damit werden wir fruchtlos für den Herrn. Das durch Gottes Geist gezeigte Leben, das kann uns niemand nehmen, auch der Teufel nicht, ja, und auch seine Mitarbeiter nicht. Aber sie versuchen alles, um uns eben unfruchtbar zu machen, um unsere Blicke an das Irdische zu fesseln. Er will, so sagt Paulus in 2. Korinther 11, Vers 3, unser Denken wegdrängen von der Einfalt, sprich von dem einzig gerichtet sein auf den Herrn. Ja, wir sollen anfangen zu sorgen, der griechische Begriff heißt den Sinn aufteilen, ja, in 20, 30, 50 verschiedene Spalten und irgendwann werde ich verrückt, ja, weil ich mir so viele Sorgen mache, dass ich das eine, auf was ich meinen Blick richten soll, auf ihn selber aus den Augen verliere. Nun wollen wir zu den Erwartungsgütern gehen. Und da ist das erste Erwartungsgut ein neuer Leib. Das zweite, dass wir für immer zusammen mit dem Herrn sein werden. Nun die kostbaren Verse. Ich möchte den Entrückungstext trotzdem lesen, obwohl der ja in unserer Mitte doch allgemeingut ist. Dort schreibt Paulus in 1. Thessalonicher 4, 13 bis 17. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid, auf dass ihr euch nicht betrübet, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott in gleicher Weise die durch Jesum Entschlafenen mit ihm bringen. Denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn, also als Spruch Jahwes, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Gegenwart des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Erstens, denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erstengels und mit der Posaune oder Trompete Gottes herniederkommen vom Himmel. Zweitens, und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Drittens, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen weggerafft oder hinweggerissen werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir alle Zeit zusammen mit dem Herrn sein. Synkyrios steht da, ja, ist die engste Verbindung, die man sich vorstellen kann, zwischen zwei Objekten oder zwei Menschen. Es ist Synkyrios, Synchristo. Weil der Leib Christi auf das Hören eingestellt ist, leitet der Herr nach seinen Worten hier die Entrückung ausschließlich mit akustischen Signalen ein. Ja? Das Schauen kommt anschließend in den Wolken. Dort werden also der Leib des Christus zum ersten Mal einander komplett sehen. Ja? In den Wolken, völlig unsichtbar von anderen Leuten in diesem Kosmos. Zuerst stehen die durch Jesum Entschlafenen, Vers 14, 15, oder die Toten in Christo, Vers 16, auf, unverweslich, also bereits, mit dem Geistleib ausgestattet. Danach, zeitlich danach, wie lange, wissen wir nicht, werden dann die übrig bleibenden lebenden Glieder verwandelt und dann beide Gruppen zusammen von hier weggerissen, den Herrn entgegen in Wolken in die Luft. Ich denke unsichtbar für die übrigen Erdbewohner, will aber daran nicht stehen bleiben. Wie lang die Zeit zwischen dem zuerst in Vers 16 und dem danach der Verwandlung der noch Lebenden liegt, sagt uns der Herr nicht und deshalb will ich auch darüber nicht spekulieren, ja, sondern es einfach mal zur Kenntnis nehmen und dran denken, dass der Herr das so machen könnte. Ja. Dass es eine gewisse Zeitverschiebung gibt zwischen der Auferstehung und der Verwandlung der noch Übrigen und des zusammen weggenommen Werdens. Das wollen wir einfach mal so einspeichern. Und jetzt ist die Frage konsequent, praktisch, tue ich das, tun wir das? Ja? Lassen wir uns doch heute wieder erneut ermuntern. Ja, mit was denn? Mit diesen Worten, sagt Paulus in Vers 18, sollen wir einander unausgesetzt trösten, ermutigen und ermahnen, dass wir nämlich ab dem Zeitpunkt der Entrückung alle für immer zusammen mit Christus sein werden. Und weil der Paulus diese Ermahnung hinten dran schreibt, da können wir rückwärts draus schließen, offensichtlich muss man das tun, weil alle Umstände, in die wir alle reingestellt sind, eher dazu geeignet sind, dass wir das aus dem Auge verlieren. Ja? Wir können sicher sein, es gibt keine Ermahnung in der Schrift, die mich nicht irgendwo betrifft. Ja? Wenn der Herr sagt, wir sollen uns gegenseitig in Liebe ertragen, wie lange gilt es? Ja, solange ich in dem Leib bin, muss ich meine Geschwister ertragen, müssen die mich ertragen. Ihr müsst mich auch ertragen. Ich sage vielleicht heute Sachen, wo ihr sagt, das sehe ich überhaupt nicht so. Muss ich damit rechnen und damit leben. Ich darf niemanden verurteilen deswegen. Ja? Aber offensichtlich muss ich das lernen, jemanden zu ertragen, der in bestimmten Punkten anders lebt, anders denkt, anders redet und so weiter. Ja, Paulus nennt in 1. Thessalonicher 1, 9 und 10 drei Kennzeichen eines durch Gottes Geist gezeugten Menschen. Er sagt dort, denn sie selbst, also die Umliegenden um Thessalonich, verkündigen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch erstens von den Götzenbildern weg hin zu Gott gewandt habt. Ja, einem lebendigen oder wahren Gott zu dienen, Nummer zwei, und drittens, seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Nicht zu hoffen, naja, vielleicht kommt er jetzt oder vielleicht kommt er in 100 Jahren. Nein, erwarten. Ja. Erwarten tue ich einen Besuch, mit dem ich vereinbart habe, am Sonntag 15 Uhr kommt ihr zum Kaffee. Was mache ich dann? Ich erwarte die ich eingeladen habe. Ja, ich wundere mich nicht, wenn die dann vielleicht 3:01 Uhr ankommen und sagen, ach, mit euch habe ich überhaupt gerechnet. Das wäre Irrsinn. Ja? Ich muss jetzt ja noch Kaffee machen und vielleicht sogar noch Kuchen backen. Ja, und dann, da sieht man, warum der Paulus hier sagt, Wir erwarten das. Ja. Und das ist auch gleichzeitig das Problem mit unserem Alltag, ja, dass wir durch die Beschäftigung und dieses Eingesperrt und Eingefangensein in viele Unwägbarkeiten, Krankheiten, Seelennöte, dass es so leicht verloren geht. Ja. Deshalb wollen wir uns auch heute entsprechend gegenseitig ermutigen. Das Wort hier von errettet bedeutet, dass man jemanden durch machtvolles und helfendes Eingreifen schützend an sich zieht. Also das ist so eine forcierte oder mit einer gewissen Gewaltanwendung beschriebene Handlung. Also ich nehme das Buch nicht einfach so weg, sondern ich reiße es weg. Ja, so muss man das hier verstehen, dieses errettet werden. Da geht es nicht um die grundsätzliche Errettung, sondern das Herwegreißen aus den aktuell herrschenden Verhältnissen. Aus schriftgemäßer Verkündigung erwächst gesunder Glaube, eine klare Befreiung aus allen religiösen und sonstigen kosmischen Bindungen und eben eine ebenso klare Erwartung, nämlich das Kommen des Sohnes aus den Himmeln. Wenn das Evangelium nicht in seiner ganzen Fülle gepredigt wird, und da hat jeder ja in seinem Erfahrungsbereich ja, Beispiele, dann beruht der Glaube des Hörenden auf einer verkürzten Botschaft. Und dann ist es schwierig für den, weil sich dann der Glaube zunächst einmal nicht gesund entwickeln kann. Ja, wenn ich falsche Vorstellungen von dem habe, wie Glaubensleben, wie das Gebundensein an den Herrn aussieht, mache ich mir eigene, unter Umständen völlig falsche Vorstellungen, wie das Leben im Glauben auszusehen hat. Diesen Fehler hatte der Paulus nicht gemacht. Er hat gesagt, Leute, ihr müsst jetzt damit rechnen, dass ihr unter Druck kommt. Und wir sind sogar zu diesem Druck gesetzt, sagt er in 1. Thessalonicher 3, Vers 3. Er hat ihnen aber ganz klar gesagt, wegwenden von den Götzenbildern hin zu Gott und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Ja? Fester Bestandteil unseres neuen oder neu werdenden Denkens. Und dazu muss der ganze Ratschluss Gottes verkündigt werden, wie Paulus das in Apostelgeschichte 20, 27 sagt. Mindestens also diese drei Punkte, die der Paulus hier in 1. Thessalonicher 1, 9 und 10 nennt, die müssen sich bei einem Glaubenden, also zum Glauben gekommenen Menschen, irgendwo auch äußern, in seinem Denken, in seinem Reden, in seinem Handeln. Muss sich das irgendwo manifestieren. Andernfalls, wie wir schon sagten, wird oder ist der Glaube krank. Fehlt eines dieser Punkte, dann wird der Glaube krank. Ja? Wenn die Erwartung fehlt oder wenn die klare Wegwendung vom Irdischen hin auf Gott fehlt, ja, dann entwickelt sich was schief. Und wenn zum Beispiel die Naherwartung des Herrn Jesus aus den Himmeln fehlt, dann berauben wir das Evangelium seiner Erwartung, seinem Antrieb, und der Glaube verliert sich in reinen Diesseitserwartungen. Er wird dann, das hat der Hans Heck immer gesagt, er wird dann verkommen zu einem Problemlöse, zu einem Abschüttel- oder Wegbete-Glauben. Also ich habe eine Last, muss ich schnell wegbeten. Ich habe ein Problem, muss so lange beten, bis das Problem weg ist. Ja? Ich krieg eine Last aufgelegt, da fange ich sofort an, gegen das zu kämpfen und diese Last abzuschütteln. Ja, das sind so typische menschliche Reaktionen, die verständlich sind. Wenn der Herr mir eine Last auflegt und ich weiß nicht, woher das kommt, was muss ich tun? Dann muss ich sagen, Herr, du hast mir jetzt irgendwie eine Last auferlegt. Ich weiß nicht, was das Ganze soll, aber ich will es jetzt einfach mal annehmen und warten, was du jetzt ab diesem Zeitpunkt machst. Mit dem, ja, wie lange du das dann machst, wie lange die Last bleibt und so weiter, das will ich jetzt einmal konsequent dir übergeben. So eine Grundhaltung, die muss gelehrt werden. Ja? Weil sonst wird jemand verrückt und fragt sich ständig, was habe ich alles falsch gemacht? Habe ich nicht viel in der Wort gelesen? Habe ich nicht genug gespendet? Habe ich nicht genug missioniert oder in der Gemeinde gearbeitet? Lauter Fragen, die ich stellen darf, aber um die es unter Umständen überhaupt nicht geht in so einer Frage. Ja? Und das ist eben nur dann möglich, so zu wachsen, wenn wir das Evangelium in der vollen Breitseite predigen. Alles sagen, was den Glaubenden erwartet. Der Herr Jesus sagt nicht umsonst auf der Ebene Israels, ja, wer mir nachfolgen will, was muss der machen? Der muss sein Kreuz täglich aufnehmen und das Kreuz tragen wollen. Ja, gilt das nicht auch für uns? Ja, der Paulus sagt, täglich sterbe ich bei eurem Rühmen zum Beispiel. Ne? Oder das Innere wird Tag für Tag erneuert, das Alte muss sterben. Ja? Das muss ich akzeptieren. Wenn ich das nicht mache, dann brauche ich viel Kraft, ja, um mich dagegen zu wehren und ich verbaue mir dadurch viel Herrlichkeit, die der Herr durch eben diese Führung in mein Leben bringen will. Ja, also das erste Hoffnungs- oder Erwartungsgut ist die Entrückung. Und das ist verbunden mit zwei weiteren, nämlich als nächstes mit einem neuen geistigen Leib und das nächste, das fortan unzertrennbare Zusammensein mit dem Herrn. Und das sind dann genau die Dinge, und es folgen dann noch weitere, die der Herr mit der Entrückung einleitet. Und diese Erwartungsgüter, die sind alle im Himmel bereits, oder in den Himmeln, sagt der Paulus sogar hier in unserem Text, die sind alle bereitgestellt. Ja? Der Herr muss also nicht nach der Entrückung schnell in Hektik geraten und das zusammenkratzen, was er jetzt seiner Gemeinde gibt, sondern das ist alles fertig da. So wie in der Stelle von Jesaja 46, ja, dass der Herr alles zuvor verkündigen kann. Also er kann das, was noch nicht ist, alles komplett zuvor verkündigen. Irgendwo anders ergänzt er so gar nicht, damit er nicht auf die Idee kommt, mein Götze hat das getan. Ja? Deshalb verkündigt er unter anderem alles voraus. Und deshalb hat er uns auch diese Hoffnungsgüter gegeben. Ich will jetzt zum geistigen Leib nur eine Stelle lesen. In 2. Korinther 5, Vers 1 bis 5, muss ja auf die Zeit achten. Denn wir wissen, sagt Paulus in 2. Korinther 5, 1 bis 5, dass wenn unser irdisches Zelthaus oder irdisches Haus, das Zelthaus aufgelöst, ja, das griechische Wort bedeutet von oben her gelöst wird. Ja? Die Zeltpflöcke rausgezogen werden. Von oben her. Das Wort Katalyo, Katalysator, das verstehen wir alle aus unserem Umgangssprachbereich. Dann werden wir einen Bau aus Gott haben, so wie wir aus Gott in Christus sind. Ein Wohnhaus, nicht mit Händen gemacht. Ein Haus, das die Äonen überdauert in den Himmeln. Denn in diesem freilich seufzen wir und sehnen mit unserer Behausung, die aus dem Himmel ist, überkleidet zu werden, so wie anders, wenn wir auch bekleidet sind, nicht nackt befunden werden. Denn wir freilich, die im Zelthaus sind, seufzen beschwert. Ja, also ist das auch ein Stück Normalität. Wir seufzen nicht immer und dauernd beschwert, aber immer wieder beschwert. Wiewohl wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber eben hierzu bereitet hat, das ist Fakt, erledigt, bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Wir sind versiegelt durch den Geist der Verheißung oder mit dem Heiligen Geist. Epheser 1, 14 und Kapitel 4, Vers 30. Und in Römer 8, 22 bis 23 sagt er, denn wir, die Söhne, wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst. Und jetzt kommt ein wichtiger Ausdruck, erwartend die Sohnschaft. Haben wir die nicht schon? Natürlich, wir sind ja neu gezeugt im Geist. Auch unsere Seele ist bereits neu gemacht. Was erwarten wir? Den Loskauf unseres Leibes. Das Einzige, was noch fehlt, ist eben der Leib, in dem die Sünde noch wohnt und der deshalb sterben bzw. verwandelt werden muss. Ja, zu dieser Vollerlösung, wie die Brüder auch gerne gesagt haben, fehlt noch der Loskauf unseres Leibes. So wie der Herr einst dem Nikodemus erklärt, was Fleisch ist, das bleibt Fleisch. Ja, wird nichts dran geändert. Gott kann das so nicht brauchen. Fleisch und Blut können die Königsherrschaft Gottes nicht ererben. 1. Korinther 15, Vers 50. Geist und Seele sind bereits erneuert. Das will ich jetzt nicht im Einzelnen nachweisen. Ich gehe mal aus, dass ich das bei euch voraussetzen kann. Aber unsere Seele ist in einem Heilungsprozess begriffen, von der der Petrus sagt, dass wir das Endziel des Glaubens erreichen werden, nämlich die Heilung der Seele. Ja? Und der Heilungsprozess der Seele, in dem stehen wir jetzt drinnen. Und deshalb kann der Paulus etwa in 2. Korinther 11 schreiben, dass er alles verwenden möchte für die Seelen der Korinther. Ja? Alle seine Kraft, damit der Heilungsprozess der Seele nicht ins Stocken gerät. Und deshalb schreibt Paulus etwa in Kolosser 3 auch, dass der neue Mensch, den wir bereits angezogen haben, grundsätzlich, dass der hinauf erneuert wird. Es ist ein Prozess, der da beschrieben ist, der mit unserer Neuzeugung beginnt und dann oben am Richterstuhl des Christus sein Ziel findet. Da werden die letzten Dinge noch geklärt. Ja, den alten Leib, haben wir schon gesagt, den repariert oder heilt Gott nicht, obwohl er eindeutig ein Same des Kommenden ist. Und nach Epheser 4, Vers 5, Vers 30 sind wir bereits jetzt schon sein Fleisch und sein Gebein, sagt Paulus dort. Das sind unerhörte Aussagen, die würden wir nicht wagen zu denken, wäre es nicht geschrieben. Also du und ich mit all unserer Unzulänglichkeit, mit unserer, ja, dem Fleische nach noch vorhandenen Sündhaftigkeit, ja, sind wir trotzdem jetzt schon sein Fleisch und sein Gebein. Galater 3, 27 sagt Paulus, alle, die in Christus hineingetauft wurden durch den Geist, die haben Christum angezogen. Ja, das ist ein anderer Ausdruck für genau dieselbe Tatsache. Ungeheure Dinge und Geschwister, ist es nicht geeignet, dass sowas uns tröstet? Ja? Wenn ich sage, oh, jetzt habe ich wieder versagt, Herr, jetzt habe ich dich wieder betrübt, aber ich danke dir, dass ich trotzdem dein Fleisch und Gebein bin. Ja, ich muss jetzt nicht untröstlich werden und zusammenbrechen, sondern ich darf mich daran halten, an das, was mir zugesagt ist, zugeschrieben ist. Ja. Das Dritte, was Paulus, das hatte ich auch schon erwähnt, Das steht in Vers 17 in 1. Thessalonicher 4. Danach werden wir die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit den noch Leben übrig bleibenden weggerissen werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und da heißt es da, und also werden wir alle Zeit zusammen sind mit dem Herrn sein. Das bedeutet, nie mehr sind danach Haupt und Glieder voneinander getrennt. Da, wo der Christus ist, das Haupt ist, da sind auch seine Glieder. Ob der sich in den Himmeln befindet, ob er dann auf der Erde mit Israel agiert, ja, überall sind seine Glieder mit beteiligt. Was wir dann im Detail auf der Erde machen, da brauchen wir uns keinen Kopf drüber machen. Ja. Es gibt andere Dinge, die uns der Paulus ganz klar sagt und die auch zu den Erwartungsgütern gehören. Da kommen wir jetzt gleich zu sprechen drauf noch. Das nächste, was ich nennen möchte, ist der zweite Punkt. Alle Rätsel des Diesseits werden gelöst. Jeder bekommt ein Lob von Gott und wir werden erkennen, so wie er uns bereits vor Grundlegung der Welt erkannt hat. Ja, das sind drei Dinge, die direkt damit verbunden sind, dass der Herr uns wegnimmt zu sich, mit ihm verbindet. Das sind die Erwartungen 4 bis 6, die folgen nach der Entrückung. Zwei Stellen dazu. 1. Korinther 4, Vers 5, sicher allen bekannt. Und das ist auch wichtig, ja, diese Stelle ist eine Stelle, die brauche ich täglich als Ermahnung. Wir sehen gleich warum. So urteilet oder beurteilet oder richtet nicht etwas vor der Zeit. Bis wann? Bis der Herr kommt. Warum? Welcher auch erstens das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen, zweitens die Ratschläge der Herzen offenbaren wird. Ja? Und dann drittens wird einem jeden ein Lob werden von Gott. Jetzt sage ich mal vorsichtig, ja, ich möchte es nicht flapsig gesagt haben. Egal, was am Richterstuhl des Christus noch geordnet werden muss, bleibt es übrig, dass der Herr dir und mir ein individuelles Lob geben wird. Ist das nicht kostbar? Ja, wieder, wenn ich jetzt gerade denke, Herr, ich bin jetzt gerade wieder so unfähig gewesen. Ich danke dir, dass du mal mir erklärst, warum ich mich so idiotisch verhalten habe in dieser Situation. Das kriege ich vielleicht jetzt gar nicht alles mit. Warum? Weil es Verborgenes der Finsternis gibt, das an mir wirkt, das der Herr mir nicht offenbart. Weil es anderer Menschen Ratschläge der Herzen gibt, die ich nicht kenne, weil die mir nicht alles sagen. Müssen sie auch nicht. Ja? Aber wenn ich jetzt etwas wirklich objektiv beurteilen wollte, können möchte, dann muss ich alle Informationen haben. Und der Herr sagt, die zwei Dinge, die werden fehlen, solange wir hier unten sind. Also wird unser Urteilen hier unten immer subjektiv sein. Also sprich auf einem Detailwissen beruhen und deshalb werden wir auch viele Irrtümer mit an den Richterstuhl des Christus mitnehmen, ob wir wollen oder nicht. Natürlich soll und darf ich den Herrn bitten, Herr, hilf mir, dass ich das, was ich jetzt hier auf der Erde lösen kann, ja, mit dir in Ordnung bringen kann, dass ich das mache. Aber ich kann nicht erwarten, dass das 100% ist. Hier steht's. Und deshalb ist es ein kostbares Erwartungsgut. Das nächste steht in 1. Korinther 13, Vers 12, kennt ihr auch. Er sagt dort unter anderem, jetzt ist mein Wissen lückenhaft. Ja? Oder aus einem Teil. Wenn das das ganze Wissen wäre, das ich brauche, habe ich nur vielleicht so viel jetzt zum Beurteilen. Aber dann kommt eine Zeit, wo der Herr uns in die Vollkommenheit setzt. Ja? Wenn das Vollkommene, das Zielmäßige gekommen sein wird, dann werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. darauf darf ich mich freuen und warten. Und dann wird eben das Erwartungsgut 5 kommen, wenn der Herr diese Rätsel alle gelöst haben wird, alle Irrtümer uns erklärt hat, alle Fehler, die wir gemacht haben, nie erkannt hatten, bereinigt sind, ja, vor ihm, zwischen ihm und mir, dann kommt das Lob. Sehr kostbar. Nächster Punkt. Die Heiligen werden den Kosmos und die Engel richten. Ja, nachdem also jedes Leibesglied in eine absolute Vollkommenheit gebracht worden ist, am Richterstuhl des Christus, dann erst sind wir so weit, dass der Herr uns dann als Werkzeuge wieder mitnehmen kann, ja, um die dann anstehenden Aufgaben zu erledigen. Und der Herr macht es auch. Nach diesem sind wir vollkommen bereitet oder passend gemacht oder auch eingerenkt für das 7. Stück, das auf uns wartet, nämlich Kosmos und Engel richten. Und wir wissen ja, das ist jedem unter uns hier sicher klar, dass das zurechtbringen bedeutet. Ja, ist es nicht dann auch logisch, überall, wo der Herr mich zurechtbringen musste, das werde ich einmal verwenden können für die der Herr mich dann verwendet, um sie zurechtzubringen. Ja, schon aus dem Grund erleben wir vieles, auch Schmerzliches, auch Eigenverschuldetes hier auf der Erde, damit wir das nachher auch können, dass der, mit dem wir dann zu tun haben, nicht sagen muss, der redet mir ja vom Pferd, das hat ja gar keinen Sinn, der hat ja sowas gar nicht erlebt. Wie will der mir jetzt helfen? Ja, das ist ja auf der Erde schon so. Ja, jemand, der eine gewisse Notsituation erlebt hat, der kann genau durch das, was der Herr ihm dann in dieser Not lernt, kann er jemand anders, mit dem er später in Verbindung gerät, dadurch eine Hilfestellung sein. Ja? Und er ist authentisch. Ist ja, mir fällt jetzt gerade kein anderes Wort ein. Authentisch und kann dazu auch die richtige Hilfe stellen. 1. Korinther 6, 1 bis 3 möchte ich dazu lesen. Darf jemand unter euch, der eine Sache wider den anderen hat, rechten vor den Ungerechten und nicht vor den Heiligen? Oder wisset ihr nicht, dass die Heiligen den Kosmos richten werden? Und wenn durch euch der Kosmos gerichtet wird, seid ihr unwürdig, über die geringsten Dinge zu richten oder unwürdig des geringsten der Gerichte? Wisset ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet, geschweige denn Dinge dieses Lebens? Es gibt schon zu denken, in welchem beschämenden Zusammenhang Paulus die Korinther auf dieses große Erwartungsgut hinweist. Ja? Natürlich besteht eine innere Gemeinsamkeit, weil es um das Richten geht und unser Leben hier für das Kommende uns vorbereitet. Paulus will also den Blick seiner Leser und damit dich und mich weg vom Streit über Irdisches oder vom Festhalten kosmischer Dinge auf das Himmlische hinlenken. Und er sagt jetzt ganz salopp gesagt, ihr streitet euch in einem Erbfall um irgendeine wurmstichige Kommode, ja, die womöglich in 2 Jahren zusammenfällt, ja, und ihr werdet mal die Engel richten. Seid ihr von Sinnen? Ja? So müssen wir das verstehen. Das heißt, die Dinge auf der Erde müssen in die richtige Relation, in die richtige Stellung gebracht werden, gedanklich, ja, mit Hilfe des Geistes. Und der Paulus schreibt das übrigens nicht irgendwelchen Ephesern, ja, oder den Kolossern, sondern denen, bei denen er 3 Kapitel vorher bescheinigt, dass sie was sind? Unmündige, aber in Christo. Und ist es nicht dann auch ein Ermunterungsschub für die Leute, dass er ihnen das gerade sagt? Er sagt, nee, da muss ich noch warten, die könnten da Unfug damit machen. Nee, er sagt, Leute, ihr müsst euch bedenken, Gott will euch so weit bringen, dass ihr einmal Kosmos und Engel richten werdet. Und deshalb lasst euch nicht gefangen nehmen von dem Irdischen. Das sage ich mir selber. Ja, das betrifft mich 100%, die Aussage hier. Es zeigt auch, dass Paulus das genauso macht, die große Langmut unseres Herrn auf, mit der er Unmündige in Christo dahin bringen wird, dass sie Kosmos und Engel richten werden können. Schließlich, der vierte Punkt. Gott erweist seinen Heiligen in den kommenden Äonen überschwänglichen Reichtum an Gnade in Güte in Christo Jesu. Das habe ich jetzt als Nummer 8 gezählt. Man mag noch mehr finden, ja. Ich wollte jetzt einfach mal bei 8 Schluss machen. Und das ist auch so etwas, was wir uns nie erträumen könnten, ja, solche Gedanken zu hegen, wenn sie uns nicht in der Form geoffenbart worden wären. Dieses Achte ist für mich persönlich eines der kostbarsten Erwartungsgüter. Wir werden sofort erkennen, dass wir einst vollkommen gemacht zum Dienst an Kosmos und Engeln trotzdem auf Empfang eingestellt bleiben werden. Ja? Trotzdem, dass wir eine gewisse Vollkommenheit erreichen, nachdem wir den Richterstuhl des Christus passiert haben, wo alle Rätsel gelöst wurden. Ja? Und wir unser Lob bereits bekommen haben. Und jetzt geht es sogar weiter. Ja, warum geht es denn weiter? 1. Korinther 13, Vers 13, da lesen wir: Nun aber bleiben Glaube, Erwartung, Liebe. Diese drei, größer oder hervorragender oder erhabener, aber von diesen ist die Liebe. Wenn zu den Dingen, die bleiben werden, Erwartung gehört, dann gibt es offensichtlich weiter immerfort noch etwas von unserem Gott zu erwarten, auch wenn wir vollkommen gemacht sind. Und wir sehen, wir haben von Vollkommenheit haben wir einen viel zu statische Vorstellung. Ja, ein vollkommenes Metall ist Gold, ja, weil das zu 99,99999% gereinigt werden kann. Ja. Aber bei Gott ist vollkommen sein, ist immer mit einem Werden verbunden. Warum? Weil die Liebe nicht aufhört. Ja? Und die Liebe immer etwas schuldig bleibt, nämlich den anderen zu lieben. Und deshalb kann Paulus etwa in 2. Korinther 5, Vers 9 schreiben, nachdem wir uns klar machen müssen, dass wir eine bleibende Erwartung haben werden gegenüber Dingen, die unser Gott uns nach und nach und nach in den kommenden Äonen, also mindestens 2, ja, uns als Leib Christi geben wird. Jetzt schreibt er in 2. Korinther 5, Vers 9, deshalb beeifern wir uns auch, und jetzt achten wir mal genau auf die Wortwahl, ob einheimisch, in Klammer, in diesem Leib oder ausheimisch aus diesem Leib, ihm wohlgefällig zu sein. Das bedeutet, jeder Glaubende, jeder Heilige Gottes, der ist ja jetzt, dem können wir nicht absprechen, dass er je nach Erkenntnisstand und Wachstumsgrad doch den Wunsch hat, seinem Gott wohlgefällig zu sein, in allem, was er macht. Ja? Auch wenn er Fehler macht und sich daneben benehmen und so weiter, können wir doch demjenigen zuschreiben. Warum? Weil das ja der Geist Gottes in uns bewirkt. Und genau dieses sich eifern, dem Herrn wohlgefällig zu sein, wird offensichtlich dadurch, dass wir den Leib ablegen und sterben und drüben weiterleben, nicht unterbrochen. Weil sonst hätte Paulus hier schreiben müssen, ja, wir sind ja für eine Zeit dann irgendwie weg und dann kommt eben danach wieder ein Beeifern. Er sagt, ob einheimisch in diesem oder ausheimisch bei dem Herrn. Wir werden immer den Wunsch, das innere Wollen tragen, ihm wohlgefällig zu sein. Und das hängt nun mit der Liebe Gottes zusammen, denn die Liebe Gottes ist nie fertig. Sie hört nie auf zu lieben. Hörte die Liebe auf, dann würde was passieren? Dann würde Gott aufhören. Warum? Weil von ihm geschrieben ist, zweimal in 1. Johannes 4, 8 und 16, dass er die Liebe in Person ist. Und der Paulus ermahnt uns, ja, dich und mich in Römer 13, Vers 8, seid niemand irgendetwas schuldig, außer was? Einander zu lieben. Ja? Und die Liebe, wenn sie originär und natürlich ist, dann wird sie immer besorgt sein, dem anderen, den er liebt, etwas Gutes zu tun. Ja? Und unser Gott erst recht. Wenn der Paulus sagt, Leute, ihr müsst so handeln, was ist dann logisch, dass unser Gott genauso handelt? Weil er wird ja nicht etwas von uns erwarten, was er nicht selber macht. Wenn dieses dir und mir hier unten schon zur Ermahnung gesagt ist, wie viel mehr handelt unser Gott und Vater selber so? Also muss es eine Weiterentwicklung der Beziehung Gottes zum Leib seines Sohnes drüben geben. Aufgrund von den Worten, die wir jetzt zum Beispiel noch in Epheser 2, sind jetzt gleich am Ende, noch dazu lesen wollen. Was wir da lesen, das ist mit unserem begrenzten Denkvermögen kaum fassbar. Aber wir dürfen eine Ahnung davon haben. Warum? Weil wir jetzt schon den Denksinn Christi bekommen haben. Ja, wir sind sein Fleisch und sein Gebein, Epheser 5, Vers 30. Wir haben Christum angezogen, Galater 3, Vers 27. Und jetzt sagt Paulus in Epheser 2, 6 und 7. Und diese Aussage ist jetzt aus dem, was wir zuvor jetzt betrachtet haben, völlig logisch. Gott aber, sagt er, Epheser 2, 4 bis 7, der reich ist an Barmherzigkeit mit seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat er uns zusammen mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet und er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christo Jesu, in Klammer, ja, von woher wir auch den Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, Klammer zu, und jetzt geht es da weiter, damit er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erwiese in Christo Jesu. Das sind Worte, die hauen uns eigentlich um. Ja? Weil würde jemand von euch wagen, sowas zu denken? Das wird man ja Hybris nennen, wenn man das aus menschlichem Gedanken gut heraus entwickeln wollte. Wenn das nicht geschrieben stünde. Ja, solch ein Reichtum ist, wie gesagt, mit begrenztem Verstehen nicht zu fassen. Und trotzdem dürfen wir die unauslautbare Größe unseres Gottes daraus erahnen, dass er kommende Äonen lang, also wie gesagt mindestens zwei, ja, dazu verwendet, um allein an dem Leibe seines Sohnes sowas zu machen. Warum macht er denn das? Vorhin haben wir gelesen, wir werden Kosmos und Engel richten. Ja, damit wir uns da nicht als Schalksknechte betätigen und das eben nicht an denen tun, für die wir dann eingesetzt werden als Werkzeuge, um sie zurechtzubringen. Ja? Weil wir sollen ja dann das tun, was unser Vater uns vormacht. Zu dem hat er uns erwählt, zu dem erzieht er uns hier und das wird er auch zu Ende bringen. Weil es aber nun als feste Zusage geschrieben ist, wollen wir uns damit auch gegenseitig trösten und ermutigen mit diesen herrlichen Erwartungen. Ich zähle die noch einmal auf. Das war erstens die Entrückung, dann der Geistleib, den wir im Zusammenhang damit bekommen. Das war drittens, dass wir dann zusammen alle Zeit mit dem Herrn sein werden. Die ersten drei. Jetzt kommt vier. Alle Rätsel unseres Lebens werden gelöst am Richterstuhl des Christus. Da geht es nicht um Kopf ab oder Kopf nicht ab, sondern um Rätsellösung, um Ausrichtung, um völlige Einrichtung, Einrenkung, dass wir als Werkzeug taugen. Fünftens, dann bekommt ein jeder sein individuelles Lob von Gott. Sechstens, wir erkennen, wie er uns erkannte vor Grundlegung der Welt. Und siebtens, die Heiligen werden Kosmos und Engel herrichten. Ja, herrichten. Und achtens, der Vater erweist seinen Heiligen in den kommenden Zeitaltern den Reichtum seiner Gnade in Güte in Christo Jesu. Möchten wir uns dieser kostbaren Erwartungsgüter, von denen wir jetzt heute gehört haben, doch mehr und mehr bewusst werden? Ja? Mögen wir uns gegenseitig das immer wieder neu groß machen, wenn wir zusammen ins Gespräch kommen. Möge auch das Ergebnis dieses Bewusstwerdens in unserem Leben sichtbar werden. Wollen wir nicht auch, um der vor uns liegenden Freude willen, unsere Pfähle erdulden? Ja, Paulus spricht von seinem Pfahl im Fleisch, den hat doch jeder von uns auch. Ja? Und den kriegt man auch nicht los, solange wir Hunden sind. Ja, der Paulus kriegt gesagt, meine Gnade genügt. Und wenn ich das akzeptiere, ja, dann habe ich viel mehr Kraft, das zu ertragen, wie wenn ich mich ständig gegen diese Pfähle zur Wehr setze und versuche, alles wegzuschaffen, was mich irgendwie belastet. Ja, so wie der Herr uns das vorgelebt hat, so möchten wir doch auch handeln wollen. Da möchte ich ganz persönlich, ja, den Herrn bitten, täglich, um Gnade dazu und auch für alle Geschwister, die der Herr uns aufs Herz legt, wollen wir das erflehen. So viel. Amen. Lieber Vater, hab Dank, dass du uns kostbare Dinge in deinem Wort bereitet hast. Dinge, die wir gar nicht wagen würden zu denken, wären sie so nicht geschrieben. Ja, und ich beuge mich vor dir, dass ich das oft im Alltag aus den Augen verliere und du siehst, es ist viel leichter darüber zu predigen, als das selber zu tun. Und da bitte ich dich für mich und bitte für alle meine Geschwister, für deine ganze Gemeinde, dass wir uns da gegenseitig mehr und mehr ermahnen, je mehr wir den Tag unserer Erlösung herannahen sehen. Gesegnet seist du, o Gott und Vater, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Amen.